Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies and Magic. Das Krokodil ist heute schon wieder alleine für euch am Mikrofon. Was allerdings diesmal nicht daran liegt, dass das Nilpferd schon wieder außer Landes ist. Im Gegenteil, ich war unterwegs. Und zwar war ich vom 5. bis zum 11. August in Leiden in den Niederlanden zur alle vier Jahre stattfindenden Internationalen Ägyptologie-Konferenz, dem ICE, dem International Congress of Egyptologists. Über 800 Menschen aus aller Welt, die sich mit der Ägyptologie befassen, sind in der Uni von Leiden und den anderen Veranstaltungsorten zusammengekommen. Das Ganze wurde organisiert von einem Komitee bestehend aus VertreterInnen der Universität Leiden, dem Rijksmuseum von Oudheden und der International Association of Egyptologists. Oberthema der Konferenz war »The Future of Ancient Egypt«. Wie läuft so eine Konferenz nun ab? Na, mit ganz vielen Kurzvorträgen. Von Montag bis Freitag gab es den ganzen Tag über thematisch gegliederte Sessions, in denen Forschende über ihre aktuellen Vorhaben berichten. Das Problem dabei ist nur, dass es 6 Sessions gleichzeitig gibt. Man musste sich also entscheiden. Dankenswerterweise wurden alle Vorträge aufgezeichnet, sodass man nachher theoretisch und nur als Teilnehmender der Konferenz alles nachschauen kann. Die Vorträge sollten ungefähr 20 Minuten dauern und dann gab es noch 10 Minuten für Fragen. Die Umgangssprache auf dem Kongress ist natürlich vornehmlich Englisch, aber alle schriftlichen Informationen wurden auch auf Arabisch bereitgestellt. In der Qualität sind die Vorträge natürlich alle unterschiedlich. Einige eher nichtssagend, andere hingegen überraschend interessant. Ich habe mir Vorträge angehört zu Egyptology in the 21st Century, Female Warriors, Challenging Eurocentric Views, Site Management in Elefantine, das natürlich aus alter Verbundenheit zu meinem Roman Arset, der ja auf Elefantine spielt. Und dann gab es noch sehr nischig, um das mal so zu sagen, einen Vortrag zu Krokodilshieroglyphen. Und ich bin in der Tat nur wegen den Krokodilen dort hingegangen und habe dabei gelernt, dass ein Krokodil als Determinativ in einem Wort, also als Deutzeichen, nicht immer unbedingt etwas mit einem Krokodil zu tun haben muss, sondern auf eine Krokodilizität des Wortes hinweist. Also Krokodilhaftigkeit, wenn man so sagen will. Und was das jetzt bedeutet, das dürft ihr euch selbst überlegen. Ich habe Vorträge gehört zur Ägyptologiegeschichte, zu Kingship and Propaganda, zu Astronomie, zu Gender Roles, Digital Imaging und Siedlungsarchäologie, zu ägyptologischen Konzepten, Scanning Human Remains und Ägyptologie-Rezeption. Und wenn ihr jetzt den Überblick verloren habt und bedenkt, dass jede Session zwischen 2 und 4 Vorträge hatte, ja, dann wisst ihr, wie es mir ungefähr ging. Es ist unglaublich viel Input, der sich nun in den nächsten Tagen erst einmal setzen muss. Ein Highlight hat in der Tat der letzte Tag bereitgehalten. Eine ganze Session zu Ägypten in der Popkultur. Das Krokoherz hat gejubelt, denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es gibt unter anderem ein US-Forschungsvorhaben zu altägyptischen Themen in Vergnügungsparks und Achterbahnen. Dazu auch eine Umfrage, die ich euch in den Shownotes verlinke. Die gute Dame sucht nämlich noch nach Input. Also wenn ihr wisst, wo in Vergnügungsparks oder wo es Achterbahnen mit ägyptischen Themen gibt, immer nur zu. Eine Ägyptologin hat sich mit Ägypten in Videospielen beschäftigt. Link zu ihrem Kanal ebenfalls in den Shownotes. Und eine andere mit Brettspielen. Über Brettspiele im alten Ägypten haben wir ja auch schon berichtet. Nach dieser Session gibt es ganz viel, oder nach diesem Vortrag gab es ganz, ganz viel Neues auf der Wunschliste. Leider Link ebenfalls in den Shownotes. Und dann gibt es ein mega spannendes Projekt in Lissabon, aus dem eine Datenbank zu Ägypten in der Popkultur entstehen soll. Und es gibt auch noch eine Konferenz zum Thema im Januar und eine andere zu Ägypten-Besessenheit, also Obsession of Egypt, im Oktober. Verlinke ich euch auch. Altägypten in der Popkultur ist also ein Thema, das in der Zwischenzeit auch in der universitären Forschung angekommen ist. Vom Institut für Ägyptologie hier in München, der Ludwig-Maximilian-Universität, wird es ab Oktober eine virtuelle Ausstellung geben, die von Studierenden zusammengestellt wurde. Wir schauen also ganz optimistisch in eine popkulturelle Zukunft, in der spannende Projekte auf uns zukommen werden. Zu einer Konferenz gehört natürlich auch der persönliche Austausch mit KollegInnen. Man sieht Leute wieder, die man teils Jahre nicht mehr gesehen hat und knüpft neue Bekanntschaften und ja, natürlich auch neue Projekte. Alles sehr, sehr spannend. So habe ich Kontakt geknüpft zu einem portugiesischen Ägyptologie-Podcast. Wahrscheinlich nicht für eine Kooperation aufgrund der Sprachbarriere, aber immerhin für einen thematischen Austausch. Auch ein entsprechendes Rahmenprogramm gibt es auf einer solchen Konferenz natürlich. Und dazu auch, wie auf anderen Cons, Kontüten. Bei der Anmeldung gab es den unvermeidlichen Jutebeutel mit ganz vielen tollen Dingen drin. Ein A5-Notizbuch mit Stift, sehr, sehr nützlich für die Konferenz. Eine Wasserflasche, ebenfalls dringend nötig. Und einen Fächer, den wir aber nicht gebraucht haben. Das Wetter war wechselhaft, meist angenehm, aber eben nicht so heiß, dass man im Konferenzraum sich nun noch die Luft zufächeln musste. Wir waren bereits am Samstag angereist. Ihr kennt mein Glück bei Bahnreisen. Ein ausgefallener Anschlusszug, ziemliches Chaos, aber wir haben es trotzdem bis nach Leiden geschafft. Den Sonntagvormittag haben wir dann im Rijksmuseum von Oud-Heden verbracht. Eine großartige Ägyptensammlung. Ich war mehrfach da und wenn ihr auf meinen Instagram-Account schaut, dann habt ihr da auch ein bisschen Einblick. Ich werde in der nächsten Zeit immer mal wieder ein paar von meinen sehr, sehr vielen Bildern posten. Es gab eine spannende Sonderausstellung, dazu kommen wir gleich noch. Und im Rijksmuseum gibt es auch noch eine Ausstellung zu Griechenland und Rom und zur Geschichte der Niederlande. Das Museum ist unglaublich toll und unbedingt einen Besuch wert, wie im Übrigen die ganze Stadt Leiden. Im Bereich der Uni gibt es auch noch den Hortus Botanicus, einen botanischen Garten, den wir in einer Mittagspause im Schnelldurchgang besichtigt haben. Also, wenn ihr mal ein verlängertes Wochenende verbringen wollt und der Weg nicht allzu weit ist, ab nach Leiden, es lohnt sich. Zurück zur Konferenz. Am Sonntagnachmittag fand dann im Staatsgehorsaal die feierliche Eröffnung statt. Reden, Keynotes und ein anschließender Empfang. Am Montag gab es im Museum einen öffentlichen Vortrag von Willeke Wendrich zu Tutanchamun und seinen Vorfahren und dem Grab KV55. Am Mittwoch sprach Mamdouh El-Damati, der frühere Antikenminister in Ägypten, über Neuigkeiten im Grab von Tutanchamun. Und im Anschluss gab es im Museum noch einen Vortrag von Hurik Sorusian zu dem großen Tempel von Amenophis III. In Theben, von dem nur noch die großen Memnonskolosse übrig sind. Am Donnerstag gab es ein feierliches Kongressdinner, das ein Kollege und ich dann schon frühzeitig verlassen haben. Es war zu laut, es war zu warm und das Essen war spannend, um es mal so zu sagen. Es gab Flying Dinner und es war sehr kreativ und hatte viele bunte Blümchen drüber. Ich muss zugeben, man nimmt nicht alle Sessions und nicht alle Vorträge mit. Den einen oder anderen schwänzt man dann auch mal und ein freier Abend hat auch mal ganz was, denn dieser ganze Input muss sich wirklich erstmal setzen. Nun zu einem nicht, wie soll ich sagen, ganz so erfreulichen oder eher schwierigen Thema. Ich habe ziemlich lange überlegt, ob und wie man über dieses Thema sprechen kann. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir noch nichts über die Netflix-Serie Cleopatra gemacht haben. In der Serie wird Cleopatra von einer schwarzen Schauspielerin verkörpert. Daraus hat sich nun die Debatte um die Hautfarbe von Kleopatra entzündet, die von vielen Seiten erbittert geführt wird. sagen wir so, eine Verkörperung von Kleopatra durch jemanden wie Elizabeth Taylor in dem 60er-Jahre-Film ist nicht unbedingt besser. Kleopatra, übrigens die siebte ihres Namens, gehört zur Dynastie der Ptolemäer, die von dem Makedonen, also dem Griechen, Ptolemaios I., einem General und Nachfolger von Alexander dem Großen, gegründet wurde. War sie jetzt schwarz? War sie weiß? Es ist schwierig. Kurzum gesagt, hat diese Serie etwas Aufruhr verursacht und es gibt nicht erst seitdem, aber gewisse Spannungen zwischen Ägypten und nun dem Rest der Welt. Diese haben sich auch ein wenig hier in Leiden entladen. Also eigentlich ist das Ganze schon vorher losgebrochen und damit kommen wir zur aktuellen Sonderausstellung des Rijksmuseums. Seit April diesen Jahres und noch bis zum 3. September 2023 zeigt das Museum die Ausstellung Kemet. Egypt in Hip-Hop, Jazz, Soul und Funk. Diese Ausstellung untersucht, wie schwarze MusikerInnen, Miles Davis, Sun Ra, Beyoncé, Rihanna und noch viele, viele andere von Altägypten inspiriert wurden. Albumcover und Werke moderner Kunst sowie Kostüme werden altägyptischen Objekten und Repliken gegenübergestellt. Der Titel der Ausstellung, Kemet, bezieht sich auf den Namen des Landes in altägyptischer Zeit. Übersetzt heißt Kemet das schwarze Land. Es bezeichnet die fruchtbare Erde, die die Nilflut hinterließ. Im Gegensatz zu Deshret, das rote Land, die Wüste. Nun haben wir im Podcast ja auch schon über die Einflüsse Altägyptens auf die Musik am Beispiel von Metal gesprochen. Hier liegt das Problem aber wieder woanders, nämlich genau da, wo auch Kleopatra sitzt, im Schwarzen. Ägypten ist ohne Frage ein Teil von Afrika. Es liegt auf diesem Kontinent, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Aber gerade das alte Ägypten hat sich in den Bereich des Mittelmeeres orientiert, in die sogenannte Levante, also den östlichen Bereich des Mittelmeeres und ist von dort bis in den Bereich von Euphrat und Tigris expandiert. Auch der Konflikt des alten Ägypten mit den weiter südlich gelegenen Regionen Afrikas ist so alt wie die altägyptische Geschichte selbst. Der Bereich südlich des ersten Katarakts war für Ägypten interessant wegen der Goldvorkommen. Das sogenannte Nubien, also der heutige Sudan, aber auch das Weihrauchland Punt waren von wirtschaftlichem Interesse. Zu den unterworfenen Feinden unter den Füßen Pharaos gehörten neben den Libyern und den Asiaten immer auch die Nubier, die Schwarzen. Altägypten hat seine Nachbarkulturen unterworfen und sah sich selbst als Herr der Welt. Ägypten war die Ordnung, der Feind, die Fremdländer, das Chaos und diese mussten bezwungen werden. Nun hat allerdings auch Ägypten selbst eine, sagen wir, Kolonialgeschichte hinter sich. Schon in altägyptischer Zeit hatte man Fremdherrschaften, in der zweiten Zwischenzeit durch die sogenannten Hyksos, die Herrscher der Fremdländer, in der 25. Dynastie durch die Kuschiten, die sogenannten schwarzen Pharaonen, oder später auch durch die Perser. 30 vor Christus wurde Ägypten von Rom erobert und Teil des römischen Weltreiches. 640 eroberte Amr ibn al-As Ägypten, das damit Teil des Kalifats von Umar ibn al-Khattab wurde. Es stand unter türkischer und osmanischer Herrschaft. Napoleon zog mit seinem Heer Ende des 18. Jahrhunderts durch Ägypten. 1892 wurde Ägypten Teil des britischen Weltreiches und blieb dies nominell bis 1922, faktisch allerdings bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Ägypten liegt also seit jeher in einem begehrten und oft umkämpften Gebiet. Ressourcen, Lage, die berühmte Niloase, das fruchtbare Land rundum von Wüste umgeben. Und diese Konflikte hinterlassen natürlich Spuren bei den Menschen, die dort leben. Die Erforschung Ägyptens selbst ist lange aus eurozentristischer Perspektive erfolgt. Daraus versucht man sich inzwischen im Prozess der Dekolonialisierung zu lösen. Nebenbei bemerkt, ich versuche das Ganze hier gerade extrem herunterzubrechen. Ihr wisst, dass die Wirklichkeit immer noch viel komplizierter ist. Ich habe mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ich habe den Skript von diesem Podcast, ich habe es wirklich dieses Mal geskriptet, von mehreren Leuten gegenlesen lassen. Es ist manchmal, um es so zu sagen, ein Eiertanz. Zurück zum Eurozentrismus. Gleichzeitig will Ägypten allerdings auch nicht aus einem entgegengesetzten Afrozentrismus betrachtet werden. Siehe die schwarze Kleopatra oder auch die Auseinandersetzung um die Sonderausstellung Kemet. Hierbei wurde insbesondere ein Objekt der Ausstellung aus dem Zusammenhang gerissen. Dave Cortes hat ein Objekt geschaffen, ein Kunstwerk I Am Hip Hop aus dem Jahr 2019. Dies zeigt die Büste des Tutanchamun mit den Zügen des Musikers Nas. Geschaffen nach der Darstellung von Nas' Album I Am aus dem Jahr 1999, wo sich Nas als altägyptischer Pharao zeigt. Der Egypt Independent titelte darauf: Dutch Museum claims Tutankhamun was black. Ich habe es euch verlinkt, schaut in die Shownotes. Ein Shitstorm brach über das Museum hinein. Sie wurden in den Social Media der Geschichtsfälschung bezichtigt, augenscheinlich von Leuten, die sich überhaupt nicht mit der Ausstellung beschäftigt haben, sondern nur auf den Fake-News-Zug aufgesprungen sind. Nicht nur das. Das Rijksmuseum gräbt seit 1975 in Saqqara, seit 2015 mit einer Joint Mission zusammen mit dem Museo Egizio Turin. Nun hat die ägyptische Altertümerbehörde dem Museum die Grabungserlaubnis für Saqqara entzogen. Leiden ist raus aus Saqqara. Dieser Konflikt setzte sich dann natürlich auch auf der Tagung fort. Mustafa Waziri, der Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer in Ägypten, teilte bei seiner Keynote bei der Eröffnung der Tagung mit, dass Ägypten künftig nur die Missionenprojekte zulassen würde, die der ägyptischen Geschichte und Kultur ausreichend Respekt entgegenbringen. Wie das Ganze weitergeht, wir werden sehen. Und ihr seht auch, warum wir uns bisher nicht zur Serie Kleopatra geäußert haben, denn eigentlich kann man mit sowas fast nur in Fettnäpfchen treten. Ein Punkt übrigens, der auch auf der Tagung angesprochen wurde, im Open Forum, wo über diese Konflikte, diese Fragestellungen diskutiert wurde, aber auch da wurde natürlich keine endgültige Lösung gefunden. Es ist ein Konflikt, der schwelt und es ist schwierig. Ich habe mir die Ausstellung auch angeschaut, ebenfalls mehrfach und sehr intensiv, und ich gebe an dieser Stelle meine persönliche Meinung dazu, als weiße, europäische, in der Ägyptologie arbeitende Person. Die Ausstellung betreibt keine Geschichtsfälschung. Im Gegenteil, ich finde, sie geht sehr, sehr sensibel mit diesem Thema um. Sie zeigt sowohl den Euro als auch den Afrozentrismus und beleuchtet, dass keins besser ist als das andere. Sie beleuchtet Forschungsgeschichte, spricht über kulturelle Aneignung, hat mit schwarzen Communities bei der Entstellung ganz eng zusammengearbeitet und zeigt die Kreativität von KünstlerInnen im Umgang mit dem alten Ägypten auf. Ihre Inspiration, im Prinzip ähnlich, wie wir das auch hier im Podcast machen. Sie nehmen Produkte der Popkultur und zeigen, wo die Verbindung und Ursprünge im alten Ägypten liegen. Es gibt ganz viele Interviews und auch Statements von schwarzen Personen in der Ausstellung und ich sehe das Ganze im Gegenteil als eine Art Empowerment. Die Themen, die in der Ausstellung angesprochen werden, sind Kemet. Altägypten liegt in Afrika. Kemet ist königlich, Kemet ist spirituell und Kemet ist die Zukunft. Es ist gleichzeitig eine unglaublich faszinierende Darstellung der altägyptischen Kultur und bietet neue und spannende Ansichten auf etwas, was wir bereits kennen. was die Ausstellung bewirken will. Das wird in einer Beschriftung ganz zum Ende deutlich. Ich tue euch das Originalbeschriftungsschild auch nochmal in die Shownotes. Ich habe es für euch übersetzt. Auf diesem Schild steht also: Was bedeutet dir Kemet? Niemand von uns hat in historischen Zeiten gelebt. Trotz allem heutigen Wissen über die Geschichte und Kultur von Kemet gibt es immer noch Dinge, die wir nicht wissen. Und das bedeutet, dass es immer noch Platz gibt für Gedankenspiele und Fantasie. Wer du bist und wo du herkommst, färbt deine Sicht auf Kemet. Musikschaffende aus der afrikanischen Diaspora haben einen wertvollen Beitrag geleistet zur Repräsentation der altägyptischen Vergangenheit und bieten einen frischen Blick auf die konventionelle Ägyptologie. Sie heben hervor, dass schwarze Identität Bedeutung hat in Vergangenheit und Zukunft. Wer schreibt Geschichte? Fragen diese Musikschaffenden. Aus welcher Perspektive und nach welchen Regeln? Welche Geschichten aus der Vergangenheit werden bewahrt? Diese Fragen sind wichtig für alle. Was bedeutet dir Kemet? Und gibt es dort Platz für deine Geschichte? Lässt dich das alte Ägypten über deine eigene Vergangenheit und Zukunft nachdenken? Dass auch in Fachkreisen die Ausstellung differenziert aufgenommen wurde, ergab sich aus mehreren Gesprächen auf der Tagung. Und das Bild ist hinreichend ungenau. Den einen ist die Ausstellung zu oberflächlich und nicht kritisch genug. Anderen kritisieren die ungenügende Einbindung und Einordnung der altägyptischen Objekte und anderes. Jeder nimmt im Übrigen in der Ausstellung auch wieder ganz andere Bedeutungsebenen wahr. Davon hat die Ausstellung mehr als genug. Sie ist übrigens nicht vom Himmel gefallen. Im Museum in Leiden haben sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Ausstellungen mit Ägyptenrezeptionen beschäftigt. Mit den Graffitis am Tahrirplatz, mit Büchern und Archivalien aus eigenen Beständen, mit frühen Romanen, mit Ägypten in Hollywood und auch mit Asterix, wenn auch nicht mit dem dezidierten Schwerpunkt Altägypten. Die aktuelle Ausstellung reiht sich dort also wunderbar ein. Ich finde, die Ausstellung und allgemein die Beschäftigung mit der Ägyptenrezeption und mit Altägypten in der Popkultur kann uns einen anderen Blick auf das Fachgebiet verschaffen, genau wie es auch in diesem Beschriftungsschild schon gesagt wird. Solche Ausstellungen bringen einen neuen, frischen, einen anderen Blickwinkel und eine andere Möglichkeit der Annäherung an das alte Ägypten. Ein Problem in dieser ganzen Diskussion ist auch immer: Wem gehört das alte Ägypten? Wer hat die Deutungshoheit über das pharaonische Erbe? Wer darf graben, erklären, besitzen, deuten, ausstellen? Was dabei zu bedenken ist: Wir sprechen hier über eine Kultur, die es seit über 2000 Jahren nicht mehr gibt, wenn wir die altägyptische Geschichte mit Kleopatra der Siebten und der Eingliederung ins Römische Reich enden lassen. Meiner persönlichen Meinung nach hat niemand einen Besitzanspruch darauf. Vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, dass wir alle auch nur Menschen sind, uns einen winzig kleinen Planeten in einem gigantischen Universum teilen und so etwas vielleicht einfach als Menschheitsvermächtnis und nicht als meins oder deins sehen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Damit sind wir schon am Ende angekommen dieser kleinen, besonderen Zwischenepisode, wenn wir es vielleicht so nennen wollen, dem Tagungs- und Ausstellungsbericht. Schaut unbedingt nochmal in die Shownotes hinein. Ich würde mich auch über euer Feedback zu diesem schwierigen Thema freuen. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Und damit verabschiede ich mich in den Urlaub, wenn nämlich diese Folge kommt. Habe ich meine Füße wahrscheinlich schon in der Nordsee und erhole mich für 3 Wochen. Euch lassen wir natürlich nicht ohne eine weitere Folge, die wir auch schon vorbereitet haben. In diesem Sinne, habt einen schönen Sommer, denkt an uns. Vielen Dank fürs Hören, für eure allgegenwärtige Unterstützung und bis zum nächsten Mal, dann wieder gemeinsam mit dem Nilpferd. Laters, Gators. Tschüss!
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.